neue Ideen generieren, das macht glücklich. Das wirkt wie ein Happiness-Schauer im Hirn, wo, wenn man sie mehr schaut, mit elektrischer Aktivität vergleichbar ist, wie wenn eine Person Lohn bekommt, also belohnt wird mit Geld oder mit einem Geschenk. Also das ist ein Happiness-Schauer von Dopamin, Serotonin, einfach auch die Glückshormone, die uns so gut tut und die mentale Gesundheit stärkt, wo du niemals hast, wenn du einfach abgibst und das Produkt übernimmst von etwas anderem. Also das Kreieren, das müssen wir unbedingt bewahren, egal ob das die künstliche Intelligenz besser könnte als wir.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von «Zeit und Geist», dem Podcast von Panterei PR. Am Mikrofon ist wie immer Danina Reder und...
Der Reder Wilhelm.
Und heute ist Barbara Studer bei uns. Sie ist Neuropsychologin, Hirnforscherin, Unternehmerin, dreifache Mutter und unterrichtet auch noch an der Uni in Bern. Und daneben findet sie auch noch Zeit zum Musik machen und Marathon laufen. Wie sie das alles zusammen unter einen Hut bringt, erzählt sie uns jetzt. Willkommen, Barbara Studer.
Merci vielmals für die Einladung.
1300 Gramm wiegt unser Gehirn im Durchschnitt. Deins könnte ein bisschen schwerer sein mit den vielen Sachen, die du so machst und unter den Hut bringst. Ist das so?
Nein, glaube es nicht. Also ich habe es noch nie geguckt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel im Einstein sein Hirn ja leichter war als der männliche Durchschnitt. Und es ist eben nicht das Gewichtsvolumen. Wäre ja auch fies, weil die Männer haben allgemein ja ein grösseres und schwereres Hirn. Sondern es ist eben viel mehr die Konnektivität, also wie dicht die Vernetzung ist von diesen Neuronennetzwerken und Verbindungen im Kopf.
Genau, und das scheint ja bei dir super gut zu funktionieren. Du kriegst so viele Sachen unter den Hut. Wie macht man denn das, dass es da kein Durcheinander gibt?
Ja. Durcheinander gibt es haben wir schon im Hirn, das gehört dazu. Und dass ich Sachen vergessen auch und manchmal ein bisschen das auch. Aber ich glaube, grundsätzlich lasse ich mich vor allem so von meiner Freude treiben, von meiner Neugier und mache die Sachen, die ich mache, wirklich mit Leidenschaft und mit dem Herz dabei. Ich tue nie Perfektion anstreben. Entsprechend probiere ich wie auch grosszügig zu sein. Mit mir und mit anderen, wenn nicht immer alles perfekt ist. Und das lässt wirklich mehr Spielraum zu, denke ich, auch mehr zu machen. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Teil.
Mhm. Jetzt ist ja das noch eine interessante Aufgabe, das Hirn als Spezialgebiet zu haben. Also man denkt dauernd über das nach, was einem selber hilft zu denken. Das Hirn ist ja sozusagen unser Instrument. Ist das nicht manchmal ein bisschen komisch, dass man über das forscht und dann beobachtet man sich ja dauernd selber?
Man nennt das ja in Psychologie so Self-Monitoring, also wo man wirklich sich selber ein bisschen, auch immer ein bisschen von außen vielleicht beobachtet. Das ist schon so. Das ist, ich glaube, man darf es nicht übertreiben, logischerweise. Also wenn du schlussendlich, wenn du so einen gesteuerten, überkontrollierten Roboter durch die Welt läufst, ich glaube, da beschenkst du weder dir noch andere. Von dem her, ich glaube, immer wieder auch loslassen. Kontrolle loslassen ist ja ein grosser Teil von Hirngesundheit. Also immer wieder einfach gelassen sein. Ausgelassenheit zum Beispiel ist etwas sehr Schönes. Von dem her ist es schon nicht so, dass man immer das muss kontrollieren muss. Aber ich glaube, schlussendlich ist es etwas, was einem sehr viel hilft. Also ich weiss ja, was mir gut tut und was mein Hirn gut tut und was nicht. Und entsprechend versuche ich, diese Sachen wirklich auch zu vermeiden. Also einfach ein Beispiel. Wenn ich weiss, mein Frontalkortex ist am oben einfach müde, weil ich durch den Tag sehr viel entscheiden und leisten muss. Und das ist der Teil, der wirklich einfach am schnellsten müde vom Hirn. Dann muss ich nicht am Oben nicht mehr viel Selbstregulation von mir erwarten, weil Selbstregulation ist vor allem eben im Frontalkortex der Sitz. Also weiss ich muss schon gar nicht das provozieren. Das heisst, ich sitze zum Beispiel am Oben nicht mit dem Nattel, wenn Kinder im Bett sind, oder mit dem Nattel aufs Sofa, weil ich genau weiss, ich bleibe kleben.
Ja.
Und ich bin nachher frustriert, oder? Das heisst, ich überlege viel mehr, was tut mir jetzt gut? Wie kann ich die Ressourcen wieder auffüllen, statt dass ich mir einfach nachher etwas hergebe, wo mich dann noch mehr ermüdet.
Und dann nimmst du Geige führen, oder?
Zum was Beispiel, ja. Oder hab kein Klavier, genau.
Mhm. Ist das wirklich nachgewiesen, dass ich habe früher auch Klavier gespielt, Fehler, dass ich nicht mehr spiele? Offensichtlich, weil das gesund ist fürs Hirn. Stimmt das?
Absolut. Das ist etwas vom Besten, was du machen für dein Hirn. Es gibt eigentlich kaum etwas Vergleichbares, wo das Hirn so ganzheitlich aktiviert und stimuliert, also ein bisschen wie massiert wie Musik. Ja, es ist tatsächlich so, dass Musiker und Musikerinnen ein bisschen mehr im Hirn haben. Die Strukturen bauen sich auf und vernetzen sich auch.
Also, und das ist, glaube ich, auch gut für später. Also auch irgendwie, man sieht ja auch viele Menschen, die sehr schon fortgeschrittenen Alter haben. Es gibt viele Pianisten, viele Geiger, die wahnsinnig noch gut können Musik machen und sind teilweise mit fast zitternden Händen, aber sie können immer noch wahnsinnig spielen und das finde ich unglaublich eindrücklich, auch was da so passiert.
Das ist sehr eindrücklich, ja. Es baut ja auch wieder die kognitive Reserve auf, so den kognitiven Puffer, den wir haben, der auch im Abbau, im biologischen Abbau im Alter entgegenwirkt. So wie das Gerüst ein bisschen befestigen. Und entsprechend ist das Hirn eigentlich so ein bisschen resilienter oder stabiler und anpassungsfähiger. Und dann gleichzeitig ist es auch eine psychologische Ressource. Also wenn man Musik möchte, aber auch Musik hören, von dem her, du bist auch voll okay, wenn du Musik hörst. Du hörst, weil du schon mal gespielt hast, trotzdem aktiver. Das kann man auch zeigen, Musiker hören wie anders Musik, weil du ja mehr schon kennst vom Machen her. Aber auch die psychologischen Ressourcen, die du hast, wenn du hörst, kannst du dich viel mehr entspannen. Du kannst dich anders entspannen, als wenn du etwas liest, zum Beispiel, oder Fernsehen schaust. Du kannst wirklich Ressourcen wieder aufbauen.
Das ist eine interessante Frage. Ich habe früher auch Psychologie studiert oder pädagogische Psychologie. Da geht es ja ums Lernen und vor allem das Beibringen von Lernen, der Kind. Jetzt die Instanz, die man immer genannt hat, war der Pestalozzi, der gesagt hat, Kopf, Herz und Hand. Und wenn ich dich richtig verstand, tust du eigentlich die drei Elemente zusammenspielen, weil sonst funktioniert es nicht mit dem Hirn. Und mit dem Lernen, dann im Endeffekt auch, nehme ich an.
Absolut. Absolut, das ist eigentlich von der Neurowissenschaft ist genau das Konzept so weiterhin sehr beleidigt, dass eben all die Elemente braucht. Und beim Kopf muss man eben auch noch sagen, denken viel beim Kopf einfach als, beim Lernen jetzt meine ich, denken viel als Lesen und als Schreiben. Mhm. Und dabei ist natürlich noch viel mehr. Oder meine, wenn du willst, den Kopf wirklich stimulieren und aktivieren und auch nutzen beim Lernen, heisst es eben nicht einfach hocken, sondern stand auf, beweg dich zum Lernen, eben, dann haben wir auch die Hand wieder im Spiel. Oder? Sag dir das Zeug laut vor, wenn du es laut sagst, hast du die dreifache Wirkung, wenn du es einfach lesest zum Beispiel. Also die Modalitäten aktivieren, also Kopf heisst nicht einfach nur denken, sondern Kopf heisst wirklich multimodal.
Und das gilt eigentlich lebenslang, denn wenn ich dich deine Tipps da verfolge, auch auf LinkedIn und Hirntraining, wo du uns ja sozusagen auf den Weg bist, für die Menschen, die viel ja, auch vor dem Computer sitzen. Das stellt nie ab, lernen, aber gleichzeitig ist es natürlich genau auch die Herausforderung, dass man sich eben anders verhält. Oder das spüre ich stark als Mission auch von dir.
Ja, also Einseitigkeit schadet dem Hirn. Und darum denke ich ja, die verschiedenen Elemente immer wieder aktivieren in verschiedensten Tätigkeiten und das aktive Lernen, kultivieren und dranbleiben und die Freude nicht zu verlieren, Neugier aufrechterhalten, ist essentiell.
Und man kann ja auch sich wie ein bisschen darauf einstellen, dass man sagt, also gut, ich habe mein Hirn, als ich nutze es zum Arbeiten, zum Denken, zum Verstehen. Und ich kann es ja auch ein bisschen wie manipulieren, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich kann es ja vielleicht auch nutzen in eine Richtung, wo ich es wie austricks, weil es trickt es mir ja auch manchmal aus. Und ich kann ja dann das wie nutzen und sagen, also gut, ich will die programmieren zu mehr Freude oder zu mehr Glück. Ist das etwas, was man kann? Kann man das Hirn so ein bisschen darauf einschwören, dass man sagt, so, ich will jetzt ein bisschen mehr von dem? Und gibt es da Tricks für das?
Ich finde, du hast es mega gut beschrieben, Anina. Das ist ja wirklich genau das. Oder wir spüren ja, wie das Hirn nicht einmal so ein bisschen auf eine Seite abrutscht. Und das Fiese ist ja, dass unser Hirn so rein neurobiologisch gesehen, auch von den hormonellen, also von den Neurotransmittern her, eben eher ein bisschen negativ programmiert ist, weil wir ja auf die negativen Sachen schneller und besser können reagieren als auf die positiven. Oder? Also wenn ein Tiger angesprungen kommt auf der Wiese, musst du auf den schneller können reagieren als schöne Blumen, die da ist, die du ein weniger musst beachten musst. Und das ist so das Fiese, ehrlich. Und wenn man das weiss, kann man eben genau, du hast es jetzt manipulieren genannt, ich nenne es wie Aufmerksamkeit liebevoll lenken. Und so, dass es eben in Richtung geht, was dir dient. Hat also nichts zu tun mit der Positivität. Das wäre für mich eben innen manipulieren. Also im Sinne von alles Negative ignoriere und das Positive tue ich einfach nur in den Fokus. Und das macht eben auch krank, das zeigt auch die Forschung. Sondern mit liebevoll ausrichten meine ich eben, dass man es auf so eine feine Art und Weise tut, indem man aber eben gleich alle Schwingungen mitnimmt oder anschaut. Oder weil zum Beispiel alle Emotionen sind ja haben wichtige Informationen. Also es ist die emotionale Agilität, die da drinnen ist. Das heisst, ich nehme es zwar auf, ich schaue es an, aber ich gebe dem nicht viel Raum. Und wie du es schön gesagt hast, ich kann mich auf mehr freuen. Zum Beispiel kann ich mich umprogrammieren, wenn man es so will sagen. Wobei ich zwar die Computersprache aber nicht so gerne habe, weil unser Hirn wirklich nicht vergleichbar mit einem Computer ist. Aber es ist schon ein bisschen so, ja, man tut es einfach umtrainieren, ehrlich. Zum Beispiel, indem ich versuche, immer bewusst mehr Sachen in die Aufmerksamkeit rufen oder in den Fokus richten, wo ich dankbar bin dafür. Das kann ich am Morgen machen, kann ich irgendwann während dem Tag machen, das kann ich am Abend vor dem Schlafen machen. Und dann kann das Hirn gar nicht gleichzeitig unzufrieden sein und entsprechend nehme ich nachher auch anders vor, wenn ich mir überlege, für was ich dankbar bin. Sehe ich das nachher auch mehr? Nehme das mehr auf, ich tue mich mehr mit dem beschäftigen, erlebe mehr die Gefühle, mein Verhalten wird sich verändern, ich werde grosszügiger, ich werde empathischer etc. Also es sind viele Prozesse, die man da wirklich positiv beeinflussen kann.
Und es ist ja auch, man sagt ja auch, ich kenne jetzt den Spruch, fällt mir jetzt gerade nicht ein, es ist glaube ich ein asiatischer Spruch, aber es geht um achte auf deine Gedanken. Mhm. Also das ist ja auch so etwas wirklich Wichtiges. Mhm. Und es fällt mir jetzt gerade ein, auf das aber, was du sagst, dass man wirklich sich auch muss bewusst sein, dass man einfach, man hat so viel selber in der Hand, wie man denkt. Mhm. Natürlich, die Funktion vom Hirn muss da sein und es muss funktionieren, aber was wir mit unseren Gedanken machen und wie wir dann daraus die Welt sehen, haben wir sehr stark selber in der Hand.
Also, extrem. Ja, genau. Gedanken beeinflussen deine Realität. Sie beeinflussen deine Gefühle, dein Verhalten und das, was Glück ausmacht. Oder? Mhm. Beeinflussen auch deine Beziehungsqualität zum Beispiel, die auch wiederum sehr starken Einfluss hat auf das Glück. Ja. Und so zeigt auch die Glücksforschung von den letzten 20, 30 Jahren, wo ja wirklich da jetzt sehr viel neue Längsschnitt- und Querschnittstudien da rausgekommen sind, dass genau das ist. Das fällt bei deiner Einstellung an, wo du nachher alles andere eigentlich auch mit veränderst. Und eben, ich glaube, Gedanken manipulieren, da wehre ich mich so ein bisschen dagegen, weil es kommt mir sehr kontrolliert über. Ich glaube, es darf auch wieder ein Loslassen und ein Annehmen sein, aber es ist ein bewusst Führen und Lenken von meiner Aufmerksamkeit. Und mit was verbringe ich meine Zeit, mit welchen Gedanken verbringe ich meine Zeit, wem gebe ich Raum? Und du kannst dich tatsächlich unglücklich denken. Ja? Mhm. Zum Beispiel, wenn du viel vergleichst und dich mit unrealistischen Referenzen vergleichst, das ist ein Garant für Unglücksgefühl. Oder wenn du zum Beispiel generalisierst, das ist auch ein Mindbug. Wenn du generalisierst, wenn du zum Beispiel ein negatives Feedback bekommst, alles schlecht gewesen. Das ist auch ein Garant für unglücklich sein. Mhm. Oder zum Beispiel, indem du das Glück immer in der Zukunft erwartest und weniger im Moment einfach probierst, in der Dankbarkeit und Glück zu sein. Auch das, also man nennt das so das Glückshamsterrad, macht unglücklich. Also das kann man wirklich zeigen. Von dem her haben wir auch schon einiges in der Hand. Ja. Mhm.
Jetzt ist das noch interessant, dass du sagst, man kann sich glücklich denken. Mhm. Jetzt will ich gerade das andere Extrem mal kurz beleuchten. Aus einem bestimmten Grund, wo wir nachher wahrscheinlich noch drauf kommen, wie wichtig ist denn das Unbewusste, also die Verhaltensebene. Ich nehme jetzt das Beispiel vom Spiel, wo man ja dann auch emotional etwas durlebt und sich im Hirn etwas kann gut tun, vielleicht trägt man sich auch manchmal auf, grauhaft. Wie wichtig ist denn die Ebene jetzt auch für die Gesundheit vom Hirn? Wir reden ja eigentlich im Endeffekt immer darüber, über Gesundheit vom Hirn und nachher von uns selber als Menschen.
Mhm. Ja, das Unbewusste sagt man, ist ein riesiger Anteil, bis zu 80%. Das ist ja alles, was im Limbersystem, also im Inneren vom Hirn abläuft, unser Basalganglien, das ist so ein Teil vom Limbersystem, wo die Automatismen sind, das ist unbewusst. Also das ist die Intuition ja auch, mit dem können wir zusammenarbeiten. Umgekehrt auch kann man wie wahrnehmen, vielleicht, wo man glaub, so ein bisschen noch Schmerzen vielleicht hat und das mal auch anschauen, warum ich reagiere ich da immer so übertrieben sensibel oder so. Das ist ein grosser Teil und ich glaube, man muss nicht Angst haben davon, sondern probieren so ein bisschen auf die Anzeichen achten und auch dort probieren. Also auch dort kann man eben noch positiven Einfluss darauf nehmen. Genau. Also wenn der Schmerz kommt, wenn ich ihn anschaue und überlege, was die Quellen ist und probiere es anzugehen, probiere es zu vergeben, probiere mit jemandem zu reden etc., dann kann ich eben auch das Unbewusste in eine Richtung bringen, was mich nachher auch positiver prägt, statt negativ.
Und jetzt, wenn du sagst, Hirn trainieren, wie macht man denn das jetzt spielerisch? Was kann ich jeden Tag machen, dass ich jetzt mein Hirn so ein richtig, richtig lenke?
Du meinst, ich trainiere ein bisschen aufs Positive, ja, nicht jetzt im total, Sinne von
genau,
Leistungsfähigkeit.
So wie ich es vorhin beschrieben habe.
Ja, schlussendlich ist wichtig, dass man weiss, es ist, das Trainieren heisst ja, es ist eine Veränderung. Also wie ein Muskel, den du trainierst, da kannst du nicht erwarten, wenn du heute die Übung machst, dass du Monat über Monat Effekt gerade hast. Das musst du dranbleiben. Und das ist bei dem ganzen emotionalen, kognitiven Training ja genauso. Also man muss das wie, man muss ein bisschen gegen ältere Denkmuster sehen, gewohnte ankommen. Oder nicht alte, sondern einfach schon eintrainierte eben ankommen. Und muss eine biologische Veränderung schaffen. Oder? Man muss sich vorstellen, die Neuronen haben ja gelernt, super zusammen zu arbeiten. Also es sind gute Kumpels, oder? Voll ein eingespieltes Team. Und plötzlich willst du ihnen sagen, du, jetzt spielst du mal mit anderen zusammen. Jetzt denkst du, gehst in eine andere Richtung. Oder? Da kommt Widerstand. Und sich dem bewusst sein, das ist Biologie da oben, die waltet, wo man sieht, man muss ein bisschen die Hürden überwinden und dann einfach dranbleiben und liebevoll eben immer wieder das machen. Das ist so der Key. Und das sind einfach Übungen. Also spielerisch zum Beispiel eben, kann ich sagen, three good things, drei gute Sachen dir überlegen. Das ist so eine ganz einfache Intervention für positive Psychologie. Und die einfach mehrmals täglich machen. Einfach kurz überlegen, hey, drei Sachen, für was bin ich dankbar. Braucht ganz wenig Zeit. Aber so erinnerst du dein Hirn immer wieder daran, was du hast und nimmst den Fokus weg von dem, was dir gerade mangelt.
Mhm.
Und die Zeit wohnst du dich wirklich daran, oder?
Ja.
Ist das wirklich normal, dass du so denkst?
Spannend. Jetzt hast du uns etwas mitgebracht. Vielleicht hat ja das gerade etwas mit dem
zu tun. Ja, das hat auch mit dem zu tun. Das passt super. Und zwar habe ich ein Spiel mitgebracht. Ich finde, wir leben in einer Zeit, in der wir zu wenig spielen. Das ist ein bisschen ernst. Ist
also du meinst Computerspiel?
Handyspiel?
Ja, Computerspiel, Videogames, gell, das ist also eine kleine Geschichte. Es gibt
du
ja
hast
schon
ja solche... drei Kinder, gell? Ja. Du kannst wahrscheinlich aus Erfahrung reden.
Wir haben da ziemlich strikte Regeln, weil ich finde, definitiv zu viel braucht unser Hirn nicht. Ein bisschen ist okay und es gibt ja eben, ich habe selber auf diesem Gebiet geforscht, es hat auch gewisse positive Wirkungen für Aufmerksamkeit und Gedächtnis, wenn man so die Games macht und man so eine Reaktionszeit und so muss trainieren. Aber ich meine jetzt wirklich mehr Spiel in der Gemeinschaft und eben auch ein bisschen das Ausgelassene zulassen. Ich glaube, dass das auch ein bisschen zu kurz kommt. Wir sind zu viel Zeit, die wir haben, die es dann einfach berieseln lassen mit Informationen. Oder? Also wir spielen sozusagen dann mit den Bildern, die wir sehen auf TikTok oder viele Leute auf Insta irgendwie stundenlang. Oder? Statt dass man mit Leuten zusammenhockt und ein Spiel spielt, der Effekt wäre eigentlich so viel schöner und besser und stärkender fürs Hirn.
Und jetzt hast du was jetzt genau mitgebracht?
Genau, jetzt habe ich ein UNO mitgenommen, einfach so wie symbolisch für Spiele. Weil Spielen und Lachen etwas vom Besten ist, was wir unserem Hirn auch können schenken können. Und spielerisch kann man eben eigentlich fast bei allem reinbringen. Weil viele haben das Gefühl, ein bisschen Spass ist einfach so ein bisschen Süpplement, oder? Aber wenn man das ganze Hirngesundheit anschaut, aber auch das ganze Thema Produktivität und Hirneffizienz oder Denkeffizienz, dann ist Spielen oder Spass ist einfach ein essentieller Teil davon.
Ja, das also ist die Motivation, kannst nicht... ja, oder? Genau, also ich meine, es geht um das, auf was habe ich Lust und das, auf was ich Lust habe, da investiere ich gerne, da geht es mir besser rein, da kann ich mir besser Sachen merken,
genau.
Möchte ich mehr Zeit investieren, bin ich bereit, irgendwie die bekannte Extrameile zu gehen.
Mhm.
Das sind alles so Sachen, oder? Die kommen, genau. Kommen von dort.
Das ist wie so der Antrieb, oder? Mhm. Dann brauchst du noch die Herausforderung, oder? So ein bisschen der Challenge, der Stretch oder auch die Angst sogar, die einem in eine hohe Effizienz oder Produktivität bringt. Aber der Spass, das ist wirklich der Motor, ganz genau, wie du jetzt auch gesagt hast. Und ich finde, der wird manchmal ein bisschen zu wenig beachtet oder nicht so ernst genommen.
Mhm. Macht denn das auch kreativer? Weil das ist ein Teil von unserer Arbeit. Wir sind ja... Also wir haben gute Idee geschrieben, wir haben eine lässige Idee entwickeln, wo dann irgendwie alle darüber reden am Schluss. Kann das helfen? Also, dass man es eben nicht am Pult angeht, vielleicht geht man gescheiter in den Wald denken. Oder was würdest du da empfehlen? Ich
meine, ja, von Kreativitätsforschung her sind es genau die drei Sachen, die du jetzt gesagt hast. Lachen, also gute Stimmung, die Natur, also blauer Himmel und die Bewegung.
Okay.
Mhm. Laufen draussen.
Das müssen wir, glaube ich, unseren Kollegen auch mal sagen.
Ja, oder wir machen einmal eine Sitzung irgendwie im Gehen. Oder wir machen einen Waldspaziergang und so Sachen. Also das kann durchaus...
Ja. Unbedingt Walking-Meetings.
Mhm. Ja. Ich finde auch den Aspekt von der Bewegung sehr einleuchtend. Mhm. Weil ich meine, wir sitzen ja oft einfach halt den ganzen Tag vor dem Computer und sind dann in Sitzungen und sind dann schon manchmal in Bewegung. Wir laufen auf und ab und gehen vielleicht an ein Meeting und so. Aber im Prinzip sind wir statisch. Da oben gehen wir ins Fitnessstudio und gehen in den Wald rennen und machen so Zeug. Und kann man sich ja vielleicht auch so vorstellen, dass man das irgendwie visualisiert und sagt, ich muss mich meine Denkweise ein bisschen in verschiedenste Richtungen aktivieren.
Absolut. Sehr schön beschrieben. Gibt es gar nicht viel beizufügen. Genau so.
Ja, es heisst ja Sitzung, was absurd ist, ja, weil eigentlich müsste Stehung heißen, ja, oder Bewegung.
Ja, genau.
Und dann passiert viel mehr.
Viel mehr.
Ist nachweislich, oder?
Ja, nachweislich. Wenn du schaust, was im Hirn abgeht, wenn du dich bewegst, dann hast du so viel mehr Aktivierung. Entsprechend hast du viel mehr Chancen, dass du Netzwerke miteinander, also synchron aktiviert hast, um auf neue Ideen zu kommen, oder?
Mhm.
Und darum, das wird zu wenig genutzt, das darf man viel mehr auch mutiger machen, finde ich. Also mutiger auch ein bisschen neue Wege vorschlagen, für wenn eben ein Meeting, eine Diskussion angedenkt ist, sagen, hey komm, statt dass wir uns hier in dem Büro treffen, wo wieder Sauerstoffmangel herrscht und wenig Tageslicht und wir sitzen viel zu lange, gehen wir doch raus, treffen wir uns gerade jetzt, wenn es wieder wärmer ist, treffen wir uns draußen auf der Wiese. Also ein bisschen mutiger sein, weil viele haben das Gefühl, es ist das so ein bisschen weniger seriös.
Nicht oder? Seriös, ja.
Ja. Mhm. Das macht man doch nicht. Es braucht so ein bisschen Mut. Und ich glaube, wenn man es begründen kann, oder, mit sagen, hey Leute, schau jetzt, was wir jetzt machen, ist, wir aktivieren hier oben die neuronalen Netzwerke. Wir können schneller denken, wir können breiter und vernetzter denken. Also die Arbeit profitiert davon, die Entschädigungen profitieren davon. Dann kann man die Leute vielleicht schon eher ein bisschen motivieren und auch mit
so ein bisschen out of the box holen, heisst ja dann eigentlich, genau, aus dem Raum holen.
Ja, das
und
kommt
so
ja auch
in andere Räume schaffen.
Ganz genau.
Jetzt nimmt mich etwas Wunder, wir sind auch involviert über Buchprojekte und andere Themen. Wir werden ja alle älter. Und mit uns wird unser Hirn älter. Und dann kommt irgendwann der Punkt, vielleicht wird das Hirn langsamer, Schwierigkeiten tauchen auf, oder dann in extremis auch Demenz, wo sich ankündigt. Es ist ein Tabu, ist mein Eindruck. Teilst du den Eindruck, wo sich ja, du beschäftigst dich ja nur mit dem Hirn, oder täuscht mein Eindruck?
Mal, ich finde schon, es ist weiterhin recht ein Tabu. Das Altwerden allgemein, ja. Man probiert es irgendwie zu vermeiden, oder? Oder zu verzögern. Da sieht man, oder, all die Anti-Aging-Dinge, das boomt ja. Und Demenz per se ist natürlich auch ein Riesentabu, ja, obwohl wir eigentlich wahrscheinlich alle, wenn wir ehrlich sind, Angst davon haben. Weil wir ja wissen, wir werden immer älter und entsprechend verlängert sich die Zeit, wo wir ein sehr hohes Risiko haben an Demenz erkranken, was etwa ab 60 der Fall ist, verlängert sich ja signifikant. Entsprechend müssen wir uns damit auseinandersetzen und darum finde ich es so wichtig, dass man es eben nicht als Tabu behandelt, sondern ganz natürlich darüber reden und sagen, hey, was machst du so, um nicht an Demenz zu erkranken? Weil es geht ja um, so wie wir jetzt leben, das beeinflusst das Risiko, das wir haben, wenn wir und ob wir an Demenz erkranken.
Ist das so, wie dass man zahlt auf ein Konto? Also ja, genau. Man kann auch Vorsorge so betreiben.
Ganz fest, ja. Ab 45 spätestens. Ja, hat das sehr grossen Einfluss.
Du machst das ja mit deiner Firma Hirncoach. Du hast ja so Tipps und Tricks zur Verfügung stellen. Kannst du ein bisschen erzählen, genau, was du dort so machst und was einem das kann bringen kann?
Ja, sehr gerne. Wir probieren einfach da, wo man aus der Wissenschaft weiss, eigentlich zu nehmen und umzusetzen. Also die Bereiche, die eben gerade einen bedeutsamen Einfluss haben auf Demenzrisiko oder auch eben auf die Erkrankung selber oder auf die Hirngesundheit. Und das tun wir umsetzen in einem Programm. Es ist ein digitales Programm, damit wir so viele Leute erreichen wie möglich. Aber wir vermitteln es nur digital, wollen aber die Leute nicht mehr vor den Bildschirm bringen, sondern wir wollen, dass sie die Impulse bekommen und nachher im Alltag umsetzen. Weil im Lebensstil, im Alltag, ist dort, wo wir die Demenzprävention leben. Nicht, wenn wir uns an den Schreibtisch setzen und ein Sudoku lösen, zum Beispiel. Und so vermitteln wir einfach wie wöchentlich, so wie ein Buffet eigentlich, von kognitiven Aktivierungsübungen und Ideen für den Alltag, aber auch Lebensstilanstöße wie Ernährung oder Schlaf, Bewegung, Gemeinschaft etc. Und geben den Leuten so immer wieder Motivation und eben so ein bisschen Anstöße, wie sie ihr Hirn können aktivieren und auch schützen im Alltag.
Wie viele Menschen sind denn pro Jahr in der Schweiz, die an Demenz erkranken?
Es sind jährlich 30'000 neue, die dazukommen.
Wow.
Mhm. Und das ist eben eine Zahl, die grösser wird jetzt, weil der Anteil für ältere Leute ja immer grösser wird.
Es steht fast wie Chur, als ich aufgewachsen bin.
Wahnsinn, ja.
Jedes Jahr.
Mhm.
Und du, deine These, oder das könnt ihr auch sagen, ist wirklich so, wenn man früh genug sich eben im Spiel oder anderen Formen widmet, wo einen positiven Effekt haben, auf unser Hirn verringert das Risiko.
Ja, bis zu 40% kann man zeigen, haben die Faktoren schlussendlich einen Einfluss. Es ist klar, der genetische Teil, der da ist, aber der ist eigentlich nur etwa ein Drittel. Also, der ist viel, viel kleiner, geringer als der, den wir eigentlich selber in der Hand haben. Ich denke, man muss nicht zu fest Angst haben vor dem, was man nicht beeinflussen kann, sondern vielmehr probieren, das, was wir in den Händen haben, wirklich aktiv genau, zu leben.
Und es sind ja eigentlich schöne Sachen. Also es ist Bewegung, es ist draussen sein, es ist Spielen, es ist sozialer Kontakt. Was ich auch noch verrückt gefunden habe, was ich mal gelesen habe, was du gesagt hast, dass die sozialen Kontakte enorm wichtiger Teil sind dafür. Also Einsamkeit wirkt sich ganz schlecht aus für die Hirngesundheit.
Das ist etwas vom Schlimmsten, was man am Hirn antun kann. Ja.
Und das finde ich recht extrem, weil auch das ist ja eine Tendenz, dass die Leute immer mehr allein wohnen, dass die Leute immer mehr irgendwie nicht mehr in einer grösseren Familie oder wie auch immer älter werden und so. Und zusammen mit dem, dass wir alle älter werden und alle wahrscheinlich immer mehr allein sind, wenn wir alt sind, ist das gar nicht schön. Also,
das ist ein Riesenthema, ja. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man einfach aufklärt. Die Leute aufklärt darüber. Und wir machen das viel bei den Eltern. Wir haben auch schon mehrere Zeitungsartikel geschrieben. Und das ist so herzig. Da hat mir mal eine ältere Frau geschrieben. Und das hat mich so berührt. Sie hat einen Artikel gelesen. Und seitdem tut sie immer, wenn sie am Spazieren sind oder so, tut sie mit den Leuten anfangen zu reden. Oder wenn sie im Garten am Arbeiten sind, tut sie mit den Leuten, die vorbeilaufen, reden. Und das hat mich so gefreut, weil das ist genau das, was den Unterschied macht, oder? Das heisst nicht, ich muss jetzt hier oben eine Party organisieren und irgendwelche unrealistischen Ziele mehr setzen, wenn man vielleicht jetzt in einer bisschen halt zurückgezogen schon lebt. Aber man probiert einfach täglich die Chancen am Schopf zu packen, in Interaktion kommen mit den Leuten. Und ich glaube, das macht es aus. Mhm. Und das Hirn braucht das, die Stimulation, oder? Es ist ein soziales Organ. Und das hat nicht mit Persönlichkeit zu tun. Logisch gibt es die einen, die ein bisschen mehr, die anderen, die weniger brauchen. Sondern es hat wirklich mit unserer Biologie zu tun. Wir brauchen das Gegenüber. Und ich meine, schon mal, wenn wir uns vorstellen, oder, jetzt in einem Gespräch, was da alles an kognitiver Kapazität gebraucht wird, oder, vom Hören, Antizipieren, Überlegen, was gebe ich als Antwort, und dann willst du vielleicht noch empathisch ein bisschen mitfühlen, und was denkt dich jetzt die Person? Also das sind so komplexe Prozesse, das ist das beste Hirntraining.
Jetzt haben wir ja noch ein anderes sehr spannendes Thema, das mich würde interessieren, was du da dazu sagst, nämlich künstliche Intelligenz.
Ja, grosses Thema.
Weil, das mit dem Chat-GPT, der ja jetzt überall in aller Munde oder besser gesagt in allen Fingern oder in allen Augen ist.
Ist das auch ein Hirni?
Also, ich finde schon, das ist ein krasses Hirni. Mhm. Ja.
Aber eben, es ist kein Körper und es ist irgendwie auch kein Geist.
Emotionen.
Ja. Und wir verbinden das ja miteinander, das Denken hat mit all dem, was du jetzt vorher gesagt hast, hat ein Körper, hat irgendwie, braucht soziale Kontakt, braucht Austausch und so weiter. Das braucht das alles nicht. Und kann aber sehr viel, was wir auch können, schon jetzt.
Unglaublich.
Und wie siehst du das? Wie siehst du das? Was macht das mit uns und unserem Hirn?
Ja, also die zweite Frage gerade, was macht es mit uns und unserem Hirn? Das wissen wir gar noch nicht. Aber es ist ehrlich schon Wahnsinn, dass man jetzt ja schon sieht, was es verändert, oder? Schon bei sich selber, oder? Also, ich kann schnell ChatGPT fragen. Also es ist so ein externes Hirn, ja, wo einfach da ist, wo Google eigentlich ja auch schon ist. Und man kennt den Effekt, man nennt das Brain Drain, dass wenn du Google offen hast oder nur ein Nattel neben dir hast, dass Gedächtnis und Konzentrationsleistung automatisch reduziert ist, und zwar bedeutsam. Weil das Hirn halt einfach ist ja nicht dumm, oder? Das sieht ja, das externe Hirn, wo man helfen kann. Und das Hirn probiert immer Energie zu sparen. Das ist so ein bisschen ein fauler Sack. Und entsprechend nutzt es einfach die Chance. Und mit ChatGPT ist natürlich das noch viel grösser, oder? Die Versuche können, ein externes Hirn anzuzapfen. Es kann einfach mehr denken. Es kann man ja die kreative Idee ausspucken. Ist ja so erschreckend kreativ auch, oder? Am Anfang hat man gesagt, ja nur das menschliche Hirn ist kreativ. Aber also AI ist unglaublich kreativ. Weil es kann Ideen nehmen. Und neu verknüpfen, das ist echt Kreativität, auch, die wir haben. Aber es ist sicher so, jetzt noch auf die erste Frage, ja, was ist es denn wirklich auch so gut? Meine, es kann natürlich nur mit Bestehendem arbeiten, und das ist ja die grösste Schwäche, oder, von künstlicher Intelligenz. Es kann zwar schon voraussehen, aber schlussendlich schafft es einfach mit allen Infos, die es zur Verfügung hat. Und da, glaube ich, hat das menschliche Hirn schon noch einen anderen Power, weil es eben wie du gesagt hast, mit dem Körper. Also wir haben das Gespür, wir haben eine Körperresonanz. Fühlt sich das gut an oder nicht? Geht das in die Richtung, die ich will oder nicht? Also ich habe Werte, die dazukommen. Ich habe eine Empathie, die ich spüre bei Menschen. Und ich kann anders, glaube ich, wie auch in Zukunft antizipieren. Eben auch, weil ich mit dem ganzen Resonanzkörper ja, das mache. Und nicht nur mit den Informationen, die ich schon habe. Und da glaube ich schon, eben, es gibt viele noch Differenzierungen, wo AI nie so weit wird kommen. Aber Aber ja, also ich bin schon, manchmal denke ich schon, hey crazy, was macht das mit uns? Das ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, da müssen wir schon aufpassen, dass wir genug Kreativität und Ideen und auch die Freude am Denken und an unsere Sachen merken, behalten und nicht einfach abgeben.
Du hast drei Kinder. Wie alt sind sie denn?
6, 8 und 10.
Also noch relativ jung. Mhm. Und ich meine, das beschäftigt einem doch irgendwie auch, wenn die Kinder schon nur vorher mit Internet und Handy und all das, das ist ja schon eine grosse Herausforderung gewesen vorher. Mhm. Jetzt kommt noch das ChatGPT dazu. Mhm. Und wie denkst du eigentlich, was hat das für Auswirkungen für deine, für so ein Kinderhirn?
Ja, hey, ich probiere mir gar nicht allzu viele Gedanken zu machen, weil sonst habe ich das Gefühl, kommt man irgendwie in eine Sorgenspirale rein.
Mhm.
Also ich denke nur, zum Beispiel jetzt mein Sohn erlebt Gedicht und Geschichten schreiben. Und wirklich wunderschöne Geschichten. Und jetzt hat man schon ein paar Mal schon gehört, eben Schule, also ChatGPT kann ja super dichten, oder? Und du kannst ihm ja sagen, was für Personen das du willst für eine Geschichte, und dann macht er eine super Geschichte. Und dann tut es mir weh, wenn ich denke, wenn es mein Sohn das mal erlegt. Und wenn er einen Aufsatz muss schreiben daheim und dann halt, wenn er gerade keine Lust hat, ChatGPT das Lotto machen, was da verloren geht. Weil ich sehe auch das Leuchten in den Augen, wenn er ein Gedicht geschrieben hat. Und das tut uns ja so etwas Beflügelndes. Und so ein Reichtum, den wir haben, den wir erleben. Und da glaube ich eben genau das ist, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht einfach auf nicht Output orientiert werden, sondern den Prozess selber vom Gestalten, vom Kreieren genug wertschätzen und den wirklich schützen. Weil das kann man auch zeigen, oder kreativ sein. Neue Ideen generieren, das macht glücklich. Das wirkt wie ein Happiness-Schauer im Hirn, wo, wenn man sie mehr schaut, mit elektrischer Aktivität vergleichbar ist, wie wenn eine Person Lohn bekommt, also belohnt wird mit Geld oder mit einem Geschenk. Also das ist ein Happiness-Schauer von Dopamin, Serotonin, einfach auch die Glückshormone, die uns so gut tut und die mentale Gesundheit stärkt, die du niemals hast, wenn du einfach abgibst und das Produkt übernimmst von etwas anderem. Und das Konsumieren ist etwas, da bin ich überzeugt, wenn wir nur konsumieren, dann werden wir innerlich leer, unzufrieden, unglücklich. Also das Kreieren, das müssen wir unbedingt bewahren, egal ob das die künstliche Intelligenz besser könnte als wir.
Das ist, glaube ich, ein Schlusswort und ein Appell, kreativ durch die Welt zu gehen.
Yes.
Weil das ja immer, wie bei allem, wo neu auftaucht, ich bleibe da immer optimistisch, weil es wird nicht mehr verschwinden, logischerweise.
Mhm.
Aber es ist die Frage, wie wir damit umgehen.
Ja, genau.
Und da haben wir jetzt ja gerade wieder ein paar ganz konkrete und ganz motivierende Impulse von dir bekommen. Und so werden wir es angehen. Und ich hoffe, mit viel Hirnschmalz.
Yes, bleiben wir lernfreudig und kreativ.
Vielen Dank, Barbara Studer. Und das ist jetzt wieder gesehen von unserem Podcast «Zeit und Geist». Wir freuen uns, sind dabei gewesen und bis zum nächsten Mal.